Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Swiss und Harms hier, wie immer aus Blankenese und in 80 Tagen um die Welt über die Alpen wie Odysseus quasi. Nee, das war ein anderer mit den Alpen, ne?
Du meinst den Hannibal,
der war das. Ist er endlich wieder da? Du bist 80 Tage lang nackt, nur mit einem Lendenschurz bekleidet und einem Wanderstock und so holländischen Clocks durch die Alpen gerannt und bist wieder, hast viel erlebt, hast viel zu erzählen. Herzlich willkommen, Werner. Schön, dass du wieder hier bist.
Ja, Christian. Erstmal, ich freue mich mega, dass ich heute hier als eine der ersten Stationen, wo wir wieder hier sind, dass ich jetzt auch hier bei dir sitzen darf, bei ein bisschen Kaiserschmarrn und mir ein bisschen erzählen kann, auch über Bergkräuter, über Kräuter, die ich gefunden, gesammelt habe.
Hast du einen Kaiserschmarrn gegessen?
Ich muss erstmal aus meinem Alpenweib raus. Kannst du mich blitzdingsen oder so?
Ja, warte.
Ach, so. Christian, also erstmal, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Wir haben uns jetzt schon etwas länger nicht gesehen.
Ja, 3 Wochen oder so.
3 Wochen. Bevor du hoffentlich ausgiebig von dir erzählst, muss ich natürlich sagen, Christian, ich war wandern. Ich war zuerst in Montafon, das ist in Österreich, im Brandnertal.
Wie schreibt man Montafon?
So wie es gesprochen
wird. Mit F.
Ja, Montafon. Ich glaube, es ist auch eine sehr beliebte Skiregion und ich war da in so einem sehr netten Familienhotel und das ist ja immer mein Grind, dass ich zuerst immer gucke, welches Hotel ist geil. Ich mag danach Sauna und ich habe gern was zum Schwimmen und so weiter.
Und eine Tiefgarage für den Jaguar.
Tiefgarage für den Macan. Und dann suche ich mir jeden Tag immer so 6-7 Stunden Routen aus. Und ich bin die ersten Tage so verregnet.
Ganz kurz, 6-7 Stunden heißt wie viel Kilometer? Ich meine, man geht ja
also
hoch
und runter. Also ich gucke immer so um die 12-13 Kilometer und ich gucke immer, dass ich bei, das ist eigentlich ausschlaggebend, immer so bei 1000 Höhenmetern bin. Mhm. Das heißt, die Meter, die du zurücklegst nach oben und dann wieder runter. Das ist das eigentlich Asoziale.
Ja, klar.
Und dann geht es immer darum, die Zeit, die Komoot. Komoot ist so eine Wander-App, die Zeit, die Komoot für die Route angegeben hat, natürlich in Grund und Boden zu vaporisieren.
Zu wandern.
Ne? Und ja, da bin ich super verregnet worden. Ist ja ein Ding, dachte ich echt, ich bin bei Herr der Ringe, die Gefährten. Ich bin einfach auf dem Berg. Der einzige Idiot natürlich. Völlig im Regen. Und
Steinriesen.
Komplett nass. Ja, es war wirklich, und es war sogar so, dass die Frau, die Matriarchin, also die Chefin des Hauses am Ende, als ich gefahren bin, sich so bei mir entschuldigt hat.
Von dem Hotel.
Ja. Sie so.
Entschuldigung fürs Wetter.
Herr Meier. Ich heiße ja Meier mit Nachnamen.
Ja, ich weiß.
Herr Meier, das ist so schön hier. Es gibt so eine tolle Aussicht eigentlich überall und sie haben wirklich so Pech gehabt. Da meinte ich, ja, das ist für mich alles gut. Für mich geht es eh hauptsächlich um die sportliche Herausforderung. Und das war aber sehr nett. Dann bin ich in die Schweiz und bin mit meiner Cousine.
Ach, Montafon ist noch nicht Schweiz.
Ist Österreich.
Ach so, ja.
Dann bin ich in die Schweiz und mit meiner Cousine und ihrem Freund, schöne Grüße an Lea und Kili, haben wir so eine 2-Tages...
Machst du hier Lärm, wenn du drauf...
Darf man gar nichts mehr in Deutschland?
Nee, darf man nicht. Also okay. Es sei denn, du möchtest gerne mit perkussiven Elementen unterlegen.
Ja. sind wir 2 Tage, haben wir so eine Gletscherwanderung gemacht. Also sind hoch und da war eine Hütte.
Ist nicht arschkalt dann bei Gletscher?
Nee, es ging. Es war heiß. Es hat die Sonne hat wahnsinnig geknallt und es war auch es war eine asoziale Route. Und es war so, du gehst quasi, du fährst mit der Gondel hoch. Ich glaube, Bellach oder wo war das? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind wir dann, gehst du immer höher, dann sind da überall Ziegen und siehst sogar ein paar Steinböcke. Und dann gehst du links am Gletscher hoch, in diese Gletscherschlucht. Mhm. Und du siehst die ganze Zeit nicht, wo soll diese scheiß Hütte sein?
Sieht man auch dieses dunkelblaue Eis an so Gletscherspalten?
Nee, es war tatsächlich sehr viel Geröll drauf. Mhm, ich habe das voll spät erst gecheckt, dass der Gletscher größer ist, als ich dachte, weil halt viel Geröll drauf lag.
Also Klimawandel ist Quatsch, der Gletscher
Quatsch,
ist da.
Dieser Klimawandel, Digi. Ich hoffe, dass du gleich ein paar Flüge buchst, Alter. Weißt du? Tatsächlich, also es ist krass zurückgegangen. Du hast auch Bilder gesehen unten, wie es noch war und das, also in ein paar Jahren wird es wirklich noch krasser. Aber gehst dann da lang, dann bist du irgendwann in dieser Hütte, Du siehst sie fast gar nicht. Ganz oben über dem Gletscher. Also wenn du den Atomkrieg aussitzen willst, tust da. Und ja, dann saß man da oben und dann habe ich wieder mal gemerkt, dass ich echt im Massenlager pennen nichts für mich ist, Digga. Da ging es so
Ach, weil
um
man dann da in so einer Achter,
die.
Zwanziger.
Ja, wir waren 16 Leute in der Hütte, es waren so viele Pärchen dann noch da und es waren Engländer da, Amis,
Swinger Club.
Swinger. Nee, und dann waren halt auch ein paar Leute, diese Hütten sind da meistens Ausgangspunkt für so richtige Höhentouren. Also wo die Leute dann mit Seil arbeiten und so weiter. Waren auch so ein paar Franzosen, die auf jeden Fall das am nächsten Tag vorhatten. Aber ich lag dann in diesem Bett, in diesem Stockbett neben dem Freund meiner Cousine und
Das klingt wie ein schlechter Porno.
Und dann meinte ich so, oh, was, hast du deinen Wanderstock mit ins Bett genommen? Und dann
Ja.
meint er so, das ist nicht mein Wanderstock.
Help me, I'm stuck.
Nee, auf jeden Fall, dann war, weißt du, man hat sich den ganzen Tag über eingecremt, weil die Sonne so geknallt hat. Und dann lagst du da mit deinen Sonnencreme-Schweißbeinen, die so, wie so, kennst du, wenn so Fleisch so in Marinade langsam angepappt ist? So hat sich alles
Kann
angefühlt.
man da nicht duschen, ne?
Nein, keine Dusche. Es gab draußen eine Badewanne, aber das mit kaltem Wasser, das habe ich mir gespart. Und es gab Plumpsklos draußen. Digga, und ich bin ja auch ein grandioser Heimscheißer. Das heißt, das ist auch für mich überhaupt keine Option gewesen.
Fühle ich.
Und dann lag ich da unter so einer Armee-Kratzdecke mit meinen verschwitzten Marinadebeinen. Und ich konnte nicht schlafen erstmal. Und dann bin ich auf Toilette und das war krass. Dann gehst du raus und der Himmel war so crazy. Du bist da mitten in den Alpen auf 2600 Meter Höhe.
Wie warm, kalt ist es dann nachts um so eine
Nachts
Zeit?
ist schon knackig. Keine
Ja.
Kenne jetzt Dings, aber nachts ist knackig. Dann guckst du hoch. Unter dir ist dieser Gletscher und diese zerklüfteten Bergwände. Und dann guckst du hoch und der Himmel ist so klar und du siehst die Sterne. Und dann gehst du auf dieses ekelhafte Plumpsklo und versuchst nichts anzufassen und zu pinkeln. Ja, und am nächsten Tag zurück. Dann war ich noch am Bodensee 2 Tage im schönen Lindau. Und hab so 2 Tage einfach am See gesessen, gelesen, bin mal reingehüpft, war sehr, sehr schön. Und jetzt war ich noch 2 Tage an der Popakademie in Mannheim, weil ich Jury war für den Panikpreis.
Hast du erzählt von, ja.
Waren 6 Leute. Oh, der, und es war
Ist eine
echt.
öffentliche Veranstaltung oder?
Nee, 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 es war nur sozusagen geladen. Ich hatte einen Kumpel aus Mannheim, der war da. Der hat auch an der Popakademie studiert. Ey, und das war so krass. Es waren 6 Leute und 4 davon waren auch auf der Popakademie, 4 Bands, wo du halt merkst, das war ja aus 150 Leuten einfach random ausgewählt. Da merkst du, dass das dann doch echt eine krasse Uni ist, weil du einfach aus dir heraus 4 Leute waren auf der Popakademie, die da im Finale sind.
Naja.
Und 2 aus Hamburg.
Aber sind nicht die ganzen Jungs von Swiss und die anderen außer Wizzy auch
Nein,
Popakademie-Studenten?
die sind School of Music
Ah, stimmt,
hier
so war
aus
das.
Hamburg.
Ja, über der SAE
Genau,
da,
für die
genau.
Leute vielleicht Popakademie ist schon so, glaube ich, das krasseste Musikbusiness-Studium, also Musikbusiness, aber auch natürlich alles und Connecten und so weiter und so fort, was es, glaube ich, in Deutschland gibt, so wenn du das aus dem Popmusik-Aspekt, klassische Musik glaube ich nicht, aber
Ja.
das ist schon eine ganz schöne Schmiede da und sehr viele sehr erfolgreiche Leute waren auf
Und
der.
was genau hast du bewertet bei den
Genau, es waren diese 6 Finalisten und die haben dann live gespielt, alle, an 2 Tagen.
alles Bands oder auch Solokünstler mit Band oder?
Alles Bands und Solokünstler mit Band. Und es war einfach so krass, wie viel Talent da auch wieder auf einem Haufen war. Mann, ich weiß gar nicht, ob ich das spoilern darf. Da war ein Mädel, Maya Kemper, die hat einen Song, wo sie erzählt, wie sie über Nächte in der Großstadt, die Leine ist hier zu frieren, fühlt sich warm an. Also,
Die La also
hier zu frieren, fühlt sich warm an.
mhm.
Okay. Und da waren so krasse, also ich saß da wirklich und ich dachte, boah, es ist so geil, hier sind so junge, talentierte Leute auf einem Haufen. Und das hat mich echt geflasht. Genau.
Dann und die sind dann alle so, haben dich alle gesiezt und dir die Tür aufgehalten.
Sollen wir ihnen auch kurz helfen beim Aufstehen? Genau,
können wir ihnen noch einen warmen Tee bringen oder eine Decke?
Und ich so, weg da! Und dann, genau.
Aber Udo war nicht da.
Udo war nicht da und ich war dann aber noch zwei Abende bei meinen Kollegen, die haben dann ein Restaurant und haben wir auch Fußball geguckt und tatsächlich auch getrunken und sehr gut gegessen. Shoutout ans Barrio in Mannheim. Genau. Und ansonsten, jetzt, Digga, hat mich die knallharte Realität wieder. Dieses Wochenende erste Festivalrutsche. Ich muss Probe, ich muss arbeiten. Ich habe eine neue Wohnung wahrscheinlich, Christian. Mhm. Ich werde dir wahrscheinlich gleich Fotos zeigen.
Aber es ist nicht eine von denen du schon erzählt hast.
Nee.
Das ist zwischendurch von diversen erzählt.
Es ist eine Mietwohnung, die wie immer, weil jemand wie ich, ich habe nichts bekommen.
Ja.
Über Vitamin B.
Aber man baut doch ein Haus im Westen von Hamburg und holt sich nicht eine Wohnung.
Nee, ich hole mir eine Wohnung. Ich bin einer von den Leuten, Digga. Nicht wie du, hier anwesend.
Ja.
Digga. Ich wohne da, wo dein Gärtner wohnt. So.
Welcher von denen?
Ja. Der Deutsche. Ja, und bei dir, ey, erzähl mal, Digi, wie lief's?
Ich muss gerade kurz was, wo du über den Freund deiner Cousine, war das, glaube ich, gesprochen hast. Und das Wort Swingerclub kurz hochkam bei mir.
Oh, jetzt kommt wieder so Boomer.
Nee, pass auf.
Diskussionsausschnitt, ja.
Hat mein Gehirn was gemacht. Kennst du noch diese eine richtig geile Robbie Williams-Platte, Sing When You're Winning?
Ja, klar.
Und hat er da ja ein paar Jahre später draus gemacht, Swing When You're Winning. Und
ja,
hat
die war eine Swing-Platte.
Genau, hat die als alle Songs als Swing-Version, glaube ich, oder keine Ahnung, eine Swing-Platte. Ich habe mir in dem Moment gerade vorgestellt, wie abgefahren das wäre, wenn die Sauna-Club-Platte von Swiss und die anderen irgendwann als Swing-Version rauskommt und dann heißt die Swinger-Club. Das habe ich mir vorgestellt. Das fand ich spannend. Du dann mit so einer Frank Sinatra-esken Singweise. Ich meine, AI macht es möglich. Theoretisch könnte man eine Swingerclub-Platte aus der Sauna-Club innerhalb von 10 Minuten erstellen mit Suno. Aber das fand ich gerade irgendwie einen unterhaltsamen Gedanken.
Das ist ein guter, da merkt man wieder, was für ein Marketing-Genie du bist.
Ich wollte mich eigentlich nur selbst unterhalten gerade.
Kannst du jetzt mal von dir erzählen, bitte? Warum hältst du so zurück mit deinen Erfahrungen und deinem Feeling? Komm, sprich mal mit uns. Sprich mal zu deinen Fans, Digga, zu deinen Hörern.
Hi, hallo da draußen. Ich versuche gerade, WM-Fieber zu entwickeln. Es fällt mir nicht so leicht.
Schwierig, ne?
Ja. Gar nicht, weil ich irgendwie aktiv versuche, USA zu boykottieren oder so. Ich meine, die spielen auch in Kanada und Mexiko oder so. Aber dieses ganze Drumherum und dieser ganze Infantino-Apparat mit diesen
Infantino ist der FIFA-Präsident,
genau.
Kurz für die Leute.
Dieses ungedeckelte Ticket-Pricing, dieses ganze Drumherum, dass irgendwelche bestimmten Schiedsrichter in den USA nicht pfeifen können, weil sie kein Visum bekommen.
Was hast du gegen die ungedeckelten Ticketpreise? Du hast bestimmt auch was gegen Mietpreisbremse oder was?
Nee, finde ich super.
Bist du Sozialist, Kommunist oder was?
Ja, genau. Nee, aber krass. Du weißt, was ich meine. Oder dass teilweise irgendwelche Schiedsrichter nicht reinkommen, weil sie kein Visum bekommen.
Aus Somalia kommen, ne?
Ich glaube Somalia. Die ganze Iran-Thematik, die dann da hochkocht natürlich und natürlich, also es entwickeln sich auch ein paar lustige Memes in der Zeit, die schön geschmacklos sind. Ich mag ja geschmacklosen Humor, aber ich möchte trotzdem irgendwie gucken, weil ich mag eigentlich EM und WM. Also ich bin niemand, der mit Fähnchen auf meinem Auto rumfährt, egal von welcher Nation, und Hupen durch die Stadt fährt, fand ich immer scheiße. Aber ich mag Fußball. Euphorie, haben wir, glaube ich, auch vor 2 Jahren drüber gesprochen, als EM war.
Ja.
Ich mag das, aber ich komme gerade nicht so richtig rein. Wie geht dir das? Guckst du?
Ich habe tatsächlich jetzt in Mannheim, Deutschland, geguckt und ich muss irgendwie sagen,
Bro, es gegen Elfmannküste, ne?
Ja, die super krass stark waren. Mhm. Auch eine starke Mannschaft. Mhm.
War noch Afrika-Cup-Meister vor ein paar Jahren, ne?
Ja, also ich glaube immer wieder mal, ne?
Ja.
Also es ist, und dann habe ich gedacht, irgendwie waren da tierisch viele, auch in dem Laden von meinem Kollegen, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund und irgendwie dann alle trotzdem in Deutschland-Trikots und angemalt und dann gucke ich diese Mannschaft an und habe irgendwie das Gefühl, dass das schon auch ein cooler Querschnitt unserer Gesellschaft ist, so, ne? Ja. Weil es einfach wirklich bunt ist, die Mannschaft, so, was da sag ich mal, die Wurzeln angeht. Und irgendwie.
Ja, auch die Optik, ne?
Auf genau. eine doofe Art und Weise fand ich das irgendwie. Ja, also ich finde es ja immer doof zu sagen, ja, wir einigen uns alle auf Deutschland. Finde ich irgendwie immer.
Ich bin eigentlich immer für den Außenseiter. Ich war selbst beim Deutschlandspiel, dachte ich, also ich mag gern von Außenseiter.
Ich meine jetzt grundsätzlich so, weißt du, dieses so irgendwie, dann feiern alle so Deutschland an, okay, und man hat sich, diese Mannschaft hat das Gefühl, so, hey, das ist doch auch ein cooler, irgendwie ein cooles Abbild unserer Gesellschaft. Dann ist es natürlich für mich irgendwie, oh, Nation, und sich darauf zu einigen, finde ich dann irgendwie auch kacke, aber. Ich fand es irgendwie, da waren auch Autokorsos und so, und ich fand irgendwie, hatte ich das Gefühl, dass das doch auch eine Kraft hat, weißt du? Also ich wohne ja selber in einem Haushalt mit Migrations-Background, und wenn du dann irgendwie einen kurdisch-jesidischen Dennis Underfast, weißt du, der zwei Tore macht und
ganz großes Dennis hat der Spiegel getitelt.
Ja, also irgendwie ist das, habe ich das Gefühl, ist das auch ein schönes Vorbild, auch für viele andere, und zu sagen so, ja, es ist doch auch sehr viel, sehr geil in dieser Gesellschaft, so, und es ist doch irgendwie schön, dass wir so bunt und so vielseitig sind, und ich habe das Gefühl, dass das vielleicht auch sowas werden kann und sowas noch mehr anzünden kann, dass Leute sagen, der ist doch geil, dass wir so sind.
Ich habe ja auch tatsächlich immer die Hoffnung, dass Großveranstaltungen, Sportveranstaltungen dieser Art, wo du Mannschaftssport hast und nicht irgendwie einen Tennisspieler, der dann der Deutsche ist, der Wimbledon gewinnt, dass sowas einen kann. Was ich mich frage, ich bin kurz vor diesem letzten Deutschlandspiel, war ich irgendwie noch kurz, keine Ahnung, irgendwie draußen auf dem Kiez. Und sah von weit weg zwei so Typen, so im Unterhemd voll tätowiert, und dachte von weit weg so, krasses Halstattoo, Typ ist oben tätowiert, komm näher, meine Augen sind ja trotz Brille nicht so gut, und sehe, fetter Deutschlandadler, so richtig vorne, wie auf dem eine Markstück drauf, so dieser klassische Deutschlandadler. Und die Typen an sich sahen dann doch so ein bisschen hoolmäßig irgendwie aus, und habe gemerkt, so, okay, gut, das sind dann eher so die Stresser. Und ich frage mich jetzt gerade, aus dem Blickwinkel eines solchen Fußballfans, die waren offensichtlich auf dem Weg zu irgendeiner Bar in St. Pauli, wo man gucken kann, weil großes Public Viewing gibt es ja gerade nicht in Hamburg, glaube ich.
Warum eigentlich?
Weiß ich nicht, organisatorische und maßgeblich Spielzeiten, glaube ich, weil die fast alle Spiele sind zu spät, und dann hast du Lärm, Sicherheit.
Ja, ich check.
Bla. Und dann dachte ich mir so, wie fühlt sich eigentlich so jemand? Du guckst dir die deutsche Mannschaft an. Klar, dann hast du so einen Manuel Neuer, der sieht so aus, wie sich Bernd Höcke einen Deutschen vorstellt. Und dann hast du ein paar andere, die auch noch irgendwie, keine Ahnung, nicht nach Migrationshintergrund aussehen. Dann hast du, wie du sagst, eine unglaublich bunte Mannschaft. So, und wie fühlt sich so jemand, der so ein fettes Deutschland-Tattoo hat, der in so eine Bar geht, feiert und Bier säuft, und dann ja eigentlich, wenn so ein Dennis Undav zwei Tore macht und der für die deutsche Mannschaft jubelt, aber wahrscheinlich der Typ ist, der am Stammtisch seinen Freunden erzählt, dass die ganzen Türken und Kurden, was weiß ich, sich eigentlich bitte mal alle verpissen sollen aus dem Land.
Ja.
So irgendwie weird, oder? Du feuerst so eine Mannschaft an, die zu 50% aus Schwarzen, Halbschwarzen irgendwie besteht?
Ich glaube, dass du am Ende des Tages dem jetzt natürlich voll was Böses unterstellst.
Mach ich, ja.
Vielleicht ist ja sein Deutschland in seiner Wahrnehmung genau das.
Vielleicht, ja.
Dass er sagt, Digga, das sind doch wir. Ne?
Ja. Und okay, dann nehmen wir mal an, es gibt so jemand, ganz hypothetisch, der irgendwie
das schlimm findet.
Scheiße ist, ja. Vielleicht, ja. Vielleicht war das ein ganz korrekter Typ.
Ich glaube, das Schöne daran ist, dass das absolut sein Problem ist, oder, Digga?
Ja, ja.
Also, das ist
ich, eigentlich... Ich frage mich nur, wie sich das anfühlt. Ja, du jubelst dann mit so einem Kurden mit und bist du wahrscheinlich derjenige, der vielleicht, wie gesagt, Unterstellung, der ansonsten halt, keine Ahnung, bei jeder AfD-Demo vorne steht und sagt, Remigration jetzt.
Ja, ey, die Welt ist komplex, Christian. Wir haben es so oft festgestellt. Ich glaube... Es ist wichtig, eine Sache zu verstehen. Das hat mir der eine Dozent da an der Pop-Akademie erzählt über Mannheim. Mannheim wurde relativ spät gegründet, ich glaube im 16. Jahrhundert oder so. Und dann hat der damalige Fürst oder Graf oder was auch immer das war, einen Brief an die ganze Welt rausgesandt und gesagt, kommt her, lasst uns zusammen diese Stadt aufbauen. Ne? Da kamen viele Hugenotten und alles Mögliche und ich glaube, diese Leute müssen sich eh mal ein bisschen, wenn sie schon so geschichtsmäßig sagen, Deutschland so, wie es war und wie wir es wollen, unser Kulturkreis, und müssen sich mal ein bisschen zurückdrehen.
Das jüngste Land Europas gefühlt.
So, und müssen mal gucken, so welche Epoche sie denn genau meinen. Und naja, das, finde ich, ist dann immer das Verdächtige. Viele meinen dann tatsächlich eigentlich auch, Digga, vielleicht noch Kaiserreich, weißt du? Kaiserreich und...
Davor gab es ja gar kein Deutschland.
So, und ja, aber so der Kulturkreis. Ja, ja, ne? Sie meinen Kaiserreich und bis 45. Und danach ging es ja den Berg runter, den Berg ab. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu werden, dass halt immer Kultur ausgetauscht wurde und Völker sich bewegt und gewandert sind und so weiter und so fort. Das muss man sich einfach bewusst machen. Ich kann es aber genauso natürlich, Digi, haben wir ja oft drüber geredet. Also es gibt schon einen gewissen kulturellen Konsens, den ich hier auch von Menschen erwarte. Ne? Also ich finde so, ja, wie gesagt, Digga, ich finde deine Sexualität und deine Religion, Bro, das ist alles cool. Da kannst du machen, was du willst, solange es niemandem wehtut. Aber ich stelle es nicht über unsere Verfassung und tu nicht so, als wäre ein anderer Mensch schlechter, weil er nicht das denkt oder glaubt, was du glaubst, oder nicht so liebt oder lebt, wie du lebst, so. Und ich finde schon, dass, und ich glaube, das schwingt natürlich immer in diesen Kulturkampf auch mit, ne, dass die Leute so, ja, bald ist hier alle Frauen Kopftücher und ja, wir sind dann alle hier, dann wird hier türkisch gesprochen und die Moschee ist schon größer. Und ich glaube, dass das schon eine Sache ist, die zu verhandeln ist für die Leute, ne, weil haben wir auch oft drüber geredet. Bro, ich habe auch keinen Bock auf diesen übertrieben politischen Islam. So, da habe ich auch keinen Bock drauf.
Darf ich dich mal was fragen, ja, wo du sagst, Verfassung. Und das ist mir auch häufiger aufgefallen. Wenn du jetzt eine der Punk und auch in Punkmusik eine der wichtigen Punchlines, fick das System. Teil dieses Systems ist ja auch die Verfassung, die sich eigentlich auch jeder Punk wünscht oder herwünschen kann, weil diese Verfassung uns alle schützt. Allein schon in dem ersten Absatz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Beißt sich da die Katze in den Schwanz bei dem Fick das System? Muss man das separieren, sagen, fick das System bis auf das, oder ist die Verfassung nicht Teil des Systems? Geht es bei dem System daraus, was den Apparat, der, ich will nur deine Einschätzung, ist es der Apparat, der regiert, oder ist in diesem System, gerade wenn man nach Anarchie ruft, heißt Anarchie auch Scheißen auf diese Verfassung, die eigentlich uns alle schützt und dafür sorgt, dass wir uns alle respektieren?
Ich muss dazu zwei Sachen sagen. Eine Sache, die ich heute wirklich feststelle an mir, dass, ey, und ich glaube, das gehört ja auch zum Menschsein, viele Sachen, die ich mal sehr dogmatisch und sehr klar und sehr radikal gesehen habe, die sehe ich heute nicht mehr so radikal. Mhm. So, also wenn ich zum Beispiel von Fick das System rede, meine ich für mich eigentlich das System, was sozusagen die Armen gegen die Armen ausspielt.
Die da oben.
Ja, also was heißt die da oben? Ne? Am Ende ist es natürlich schon, Also weißt du, die Leute regen sich endlos über den Nachbar auf, der irgendwie aus Syrien gekommen ist und Unterstützung bekommt, weil er aus dem Krieg geflohen ist, und sagen, ja, an denen werden wir arm, oder an dem, auch rege ich mich über den deutschen Bürgergeldempfänger aus, so, weißt du, aber die Leute, die uns wirklich Geld klauen, ne, die Steuerflüchtlinge, die irgendwie in Holdings und so weiter und so fort alles vernetzwerkt haben und irgendwelche Konten auf Dings, oder welche, die so vernetzt sind in die Politik, dass sie gar keine Steuern zahlen müssen oder bla bla bla, alles mit Abschreibung regeln können. Ich finde, das ist ein System, was sich irgendwie trägt, dass es zu ficken gilt. Weißt du, was ich meine? Aber unsere Grundwerte und die Verfassung und die sich auf Sachen wie das Recht zu glauben und zu lieben und zu denken und auch fast zu sagen, was du möchtest, das finde ich, das ist sehr schützenswert. Und
Also würdest du
gleich,
sagen, das ist nicht Teil des Systems eigentlich?
also wie gesagt, dieses Fick das System ist für mich mittlerweile, hat sich das, muss man das
Ist
unterscheiden.
ein Symbol quasi für dich.
Ja,
Ja.
und gleichzeitig zum Beispiel ist es auch mit, wenn ich sage ACAB, All Cops Are Bastards.
Ja,
Digi,
kann ich auch nicht
also,
unterschreiben.
das meinte, hier Monchi hat das so geil zu mir gesagt, als wir da auf dem Land waren. Er sagt, aber oh, Bro, ist auch schwierig. Er
Naja.
sagt, heutzutage freut man sich doch über jeden geilen Menschen, der zu den Cops geht. Und es gibt geile Leute, Digga,
Ey,
weißt du,
die
so.
bürgernahen Beamten hier auf St. Pauli, das sind so geile
So,
Leute,
es
Mann.
gibt da einfach, man, wie gesagt, da haben wir auch schon oft drüber geredet, meine Skepsis der Institution gegenüber, die sich selber überwacht,
Ja.
die ist nach wie vor groß. Und ich finde, die sozusagen die Institution, die das Gewaltmonopol hat, sollte nicht von sich selbst überwacht werden. Und da haben wir viele Beispiele, ne, Polizeigewalt und G20 und Uri Jalloh, und da gibt es ohne Ende, in den USA noch mal mehr als hier, gibt es ohne Ende Fälle so, und da sollte es eine unabhängige, haben wir sogar schon mal drüber geredet, eine
Ja.
unabhängige Institution geben, die das überwacht. Aber
Wie ein
trotzdem
Aufsichtsrat.
darf ich nicht jeden einzelnen Polizisten entmenschlichen. Das ist einfach nicht richtig. Und wie gesagt, es gibt, ich kenne tatsächlich einige richtig, richtig coole Cops.
Ja.
So richtig, richtig cool. Und das meine ich. Und ich glaube, das ist auch einfach der oder das sind die Früchte des Erwachsenen- und Älterwerdens, dass man eben merkt, es ist halt nicht so einfach.
Also was brauchen wir statt ACAB? Ein
SCAB,
Sum?
Cops are
Okay,
Bastards.
ein S ist der wievielte Buchstabe im Alphabet? Muss man jetzt mal gucken, dass man auch, weil dieses 1312 funktioniert dann ja nicht mehr.
Das ist der 19. meiner Meinung nach.
Dann hat man 19. Oh, das sieht nicht cool aus, ne?
Ja, ist nicht so cool.
19 C12.
Nee, 19, ja.
Ist irgendwie eine Postleitzahl.
Nee, das ist nicht so cool.
Ja.
19, 3, 12.
Ja, gut. Ich meine, ganz kurz passend zu dem Thema, wo es auch darum geht, die quasi dieses System missbrauchen, etc. und so weiter und so fort. Ich hatte jetzt neulich gerade ein paar, auch mit Lord of Lost, ein paar Notartermine, weil wir ein paar Sachen, so Adressänderungen und so, auch mit diesem
Ja.
Studioumzug und so, weil unsere Firmenadresse war auf die Chameleon Studios. Und da war es gar nicht so leicht, irgendwie einen Termin zu bekommen, zum Teil, weil da irgendwas mit dem Telefonsystem scheiße war. Ich bin dann vorbeigelaufen und meinte, ey, wir brauchen mal einen neuen Termin. Und ich komme da so rein, so wie ich jetzt gerade hier aussehe. Shirt, kurze Hose, siehst halt Tätowierungen am Hals überall, keine Ahnung, wie ich halt aussehe. Für mein Verhältnis sehe ich nicht krass aus, sondern ich empfinde mich als völlig normal, so, weil man gewöhnt sich ja dran. Aber für so eine Rezeptionistin, die da irgendwie Ü50, Ü60 sitzt bei so einem Notar, der, obwohl das hier in der Nähe ist, das ist hier in der Palmalia, die Notare sind nicht weit weg.
Obwohl Palmaia gibt es einige sehr hochpreisige Anwälte auch.
Genau, aber es ist unterm Strich ist es 20 Minuten Laufweg von St. Pauli, aber es ist
Ja.
eine andere Welt. Und wie die geguckt haben. Und dann habe ich mit den Jungs in der Gruppe geschrieben, meinte, ey, hier hat jetzt geklappt, aber die war nicht im Just, die wollte mich, glaube ich, am liebsten fragen, ob ich mich verlaufen habe. Und da hat Gerrit was geschrieben, ich musste mir das abspeichern, weil ich das so unfassbar großartig finde, sagte Gerrit, ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, dass die Menschen, die auf diesem Planeten alles an die Wand fahren, maßgeblich Anzug und Krawatte tragen und keine Tattoos und langen Haare.
Ja.
Und da dachte ich so, boom, Digga, du sagst zwar echt selten was, stimmt, gerade in Interviews, aber das ist, ja.
Wenn, dann sitzt es.
Das sitzt, Alter.
Geil.
Und das passt da so gut so. Und ich dachte auch so, es gibt viele Plattitüden, so Sprüche, die man so, diese Kalendersprüche, wo man denkt, geiler Spruch, aber eigentlich ist nichts dahinter. Aber das ist einfach nun mal wahr.
Richtig guter Spruch, Digga. Ja, es ist so. Es ist Punkt.
Stimmt.
Mic also, drop, Digga.
Ja, so, weil klar gibt es auch sicherlich Wichser, die so aussehen wie du und ich. Aber die Leute, die das alles an die Wand fahren, die tragen keine Tattoos und lange Haare.
Ich finde das mittlerweile auch sowas von langweilig, Digga. Leute so auf ihr Äußeres irgendwie, der oder die kann das nicht, weil der oder die sieht so aus. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie, keine Ahnung.
Digga. Aber wo wir bei Tattoos und langen Haaren sind, ich habe auch ein paar Sachen in der Zwischenzeit erlebt. Ich habe nämlich Leute mit Tattoos und langen Haaren gesehen. Ich war auf zwei großartigen Konzerten.
Geil, erzähl mal.
Das eine war Iron Maiden.
Mit dem wart ihr doch auf Tour, ne?
Ja, ja.
Bist du da Backstage?
Ja, total, voll crazy.
Wo haben die gespielt?
Hannover. Also okay. Die machen gerade Welttour. Die machen dieses Jahr, weiß nicht, 60 Dates auf allen Kontinenten.
Fliegen die immer noch mit ihren eigenen Flugzeug?
Nee, haben die verkauft nach oder während Covid oder
lohnt
so.
Lohnt sich nicht, ne?
Naja, gerade ich kann da jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber unterm Strich so ein Ding zu halten ist halt einfach teuer über die Jahre. Und man muss auch sagen, Bruce, der das Ding geflogen ist, der ist zwar der Jüngste in der Band, aber der ist inzwischen auch, ich glaube, 67.
Ja.
Also irgendwann ist dann vielleicht auch
bis mal... Bis wann fliegen denn Piloten? Das habe ich mich immer gefragt.
Die meisten hören irgendwo so in meinem Alter auf, irgendwie Mitte 40.
Nein. Oder im Ernst?
Nicht alle, aber viele.
Das muss ich jetzt googeln.
Allein, du hast ja auch eine höhere Strahlenbelastung da oben. Klar gibt es auch Ü50 Piloten, aber ich meine sowas wie Ende 40. So ein bisschen älter als ich. Check mal.
Da bin ich jetzt sehr gespannt. Bis zum 65.
Naja, dass sie
gewerblich.
Das, dass sie das machen können.
Genau. Zusätzlich einschränken. Sie dürfen nicht mehr allein kommerzielle Flüge durchführen, sondern nur noch als Teil einer Mehrpersonen-Crew. Die Altersgrenze von 65 Jahren ist EU-weit festgelegt und wurde vom europäischen... Okay,
klar. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, wie lange sie dürfen, sondern wann sie in der Regel so aufhören.
Ach so.
Wegen auch Strahlenbelastung dort oben etc.
Wann hören
Pilote.
Die meisten in der Regel auf?
Liebe Leute da draußen, ihr könnt live mitverfolgen, wie wir bei Google...
55 bis 60,
ach so,
einige
so
steigen freiwillig aus, weil sie finanziell ausgesorgt haben oder viel Abwesenheit nicht mehr möchten. Zwischen 60 und 65 reduzieren viele ihre Arbeitszeit, wechseln auf Kurzstrecken oder nehmen Teilzeitmodelle in Anspruch. 63 bis 65, das ist der häufigste Bereich für den endgültigen Ruhestand. Viele nutzen die letzten Jahre bis zur gesetzlichen Grenze aus, weil erfahrene Kapitäne sehr gut verdienen und das Fliegen ihnen meistens auch Spaß macht.
Krass. Ich hatte irgendwo mal gehört, dass die Leute relativ früh aufhören.
Ja, Christian, das ist jetzt hier wieder mal einer deiner...
Aber ich kann mal meinen Kindergartenfreund Johannes fragen, wann der so aufhören will. Der ist ja in meinem Alter, der ist Pilot.
Haben wir auch schon mal drüber. Wir mal einladen zu Flugangst.
Ja, das müssen wir auch noch machen.
Und wir müssen Ferris mal einladen.
Ja,
und Degen müssen wir einladen.
Ja, aber den einladen zu Flugangst sehr, sehr gerne.
Aber erzähl doch mal, wie war denn das Konzert von Iron Maiden?
Es war irgendwie krass, weil... wenn man zwei Touren unterwegs ist mit so einer Band und dann guckst du dir es einfach mal an, so als Gast. Mhm. Es ist einfach so, hast halt Gänsehaut die ganze Zeit auf einem anderen Level.
War das ein Stadion?
Ja, genau.
Wie viele Leute waren da?
Wie viel passen da rein in dieses, in Hannover, dieses Fußballstadion?
Das war ausverkauft?
Ja. 50, 60, keine Ahnung. Krass. Halt einfach voll, Punkt, so.
Krass.
Tschüss. Und das löst natürlich so eine andere Gänsehaut aus, weil es gibt dann so Songs, die habe ich auf Tour quasi jeden Tag, wenn ich geduscht habe in irgendeinem Stadion, nachdem wir gespielt haben, hast du während des Duschens noch die Grundtöne von dem Bass.
Ja.
Unter der Dusche gehört, dann spielen die diesen Song. Und Maiden-Fans sind halt einfach krass. Es gibt kaum Fans, die so laut mitsingen.
Echt?
Weil die haben, Maiden ist eine melodiöse Band. Es ist kein Metal, der klingt wie, als würdest du Instrumente an die Wand werfen. Und sehr melodiöse Musik. Ja. Das heißt, alles große Hymnen, große Melodien. Und wenn du da einfach stehst und die Leute irgendwie ganze Gitarrensoli mitsingen, wie Fußballchöre. In einem Fußballstadion.
Das ist der größte Song, ich muss sagen. Iron Maiden.
Check mal Fear of the Dark, das ist, glaube ich, so einer der.
The Trooper ist noch berühmt.
Trooper auch, aber Trooper ist eher ein schneller.
Oh. Sorry.
Fear of the Dark musst du dir mal ganz geben, eine Live-Version. Es ist einfach. 80er. Und der singt nach wie vor mit dieser Kraft, Alter.
Das ist, was ich jetzt allgemein als Schweinerock kategorisieren würde, oder?
Kann ich mir vorstellen, aber ist Schweinerock ist gleiche Zeit, wo das entstanden ist, oder sogar noch früher?
Welche Band ist für dich Schweinerock?
Bands, die eher Hardrock sind, so mit Orgel und so.
Ja.
Und auf so Blues und eher so auf Blues-Schema funktionieren. Aber Maiden ist, was Harmonien angeht, eher wie klassische Musik.
Ah, okay.
Also es ist total konträr zu Hardrock. Hardrock wäre quasi so AC/DC, ne? Alles so auf Blues-Schema und so.
Okay.
Egal, das war auf jeden Fall sehr beeindruckend und ich kam dann nachts zurück von diesem sehr schönen Konzert. Eike war da. Wir haben das zusammen sehr genossen, dass wir da hingefahren sind. Ein paar andere Freunde waren da. Und am nächsten Tag, und das hat mich dann nochmal ganz anders weggeblasen, Alter, war Linkin Park.
Warst du da?
Ja.
Hast du Karten bekommen?
Ja. Ich weiß nicht, wie ich Karten bekomme.
Volksparkstadion?
Ja, Volksparkstadion, auch ausverkauft. 50, 60.000.
Das war derbe schnell ausverkauft.
Ja, sofort. Die waren ja zwei Abende da. Und
beide ausverkauft?
Ja.
Digga.
Ja, die haben Pause gemacht. Also die haben an einem Montag gespielt. Da war ich nicht. Am Dienstag war ich bei Maiden in Hannover und am Mittwoch dann bei Linkin Park. Und unsere Lichtfrau NASA, die hat gearbeitet dort in der örtlichen Crew. Die haben da fast eine Woche lang nur verkabelt für Strom. Die haben an dem Abend quasi da, also was die für diese Show brauchen, müssen wir über Nachhaltigkeit nicht sprechen, will ich auch gerade gar nicht.
Lass uns mal über Nachhaltigkeit sprechen.
Okay. Aber es war so beeindruckend und es hat mich so berührt. Ich muss sagen, ey, Alter, Emily Armstrong, die ist so eine coole Frau, die ist tolle
Scientologin.
Sängerin.
Vielleicht wäre damals das nicht nur beim ersten Screening bei dir geblieben.
Ja.
Leute sehen nicht so meine Luft.
Ich weiß.
Air Quotations.
Ist das eigentlich gesichert, dass die Scientologin ist?
Die ist, glaube ich, Scientologin.
Ich weiß, da gab es
auch das kann ich wieder mal. Wie heißt sie?
Emily Armstrong.
Ist Armstrong.
Soll ich so Joppe die Musik einblenden jetzt?
Emily Armstrong,
Scientology. Das war das Thema der letzten Folge. Chris bei Scientology.
Es gibt gute Hinweise darauf. Sie ist sogar in Scientology aufgewachsen und lange Verbindung zur Organisation. Ihre Eltern waren offenbar Mitglieder und sie wurde als Scientologin erzogen. Ist sie heute noch? Darauf gibt es bisher keine eindeutige öffentliche Antwort.
Also was mich wundern würde, dass sie es ist, die ist ja offen lesbisch und das finden die Scientologen ja eigentlich nicht so geil mit Homo und so. Aber however, die Show hat mich emotional so hardcore mitgerissen.
Ja.
Die Songs von damals, die Chester noch gesungen hat, zu hören von ihr, genauso die neuen Songs und die Show, Alter. Es war einfach, es gibt ja teilweise so Shows heute, wo du denkst, die Show definiert sich nur noch über die Show.
Ja.
Ist eigentlich egal, was da unten passiert. Hauptsache, das ist laut, alles ist irgendwie überkomprimiert und ganz doll Lärm, gerade so bei diesen ganzen Metalcore-Bands. Nur und alles auf Anschlag und Hauptsache krasse LED-Streams und alles andere ist eigentlich egal. Hörst nur Rauschen. Und das war so eine Show, wo einfach Musik und Show eins waren. Wo du wirklich denkst, so, Digga, du wirst gerade in diese Musik reingesogen. Es ist alles da, was du dir vorstellen kannst, bis auf Pyro, haben sie gar nicht gebraucht, aber es ist nie zu viel. So. Und das war einfach schön.
Machen die Leute da auch Moshpits und so?
Ein bisschen vorne, aber wie gesagt, ich habe ja gerade noch so Tickets bekommen und dieses gerade noch Ticket bekommen hieß irgendwo, ich war mit Mika da und mit NASA, unserer Lichtfrau. Und dieses irgendwo Ticket bekommen hieß halt irgendwo so hinten in so einer Kurve da, mit schrägen Blick auf die Bühne.
Okay. Aber sag mal, Es ist schon eher Mitsingpublikum, als dass sie krass rumspringen und so, ne?
Wie gesagt, es war schwer zu sehen, ob da vorne Moshpits waren. Ah, okay. Ich glaube ein bisschen, aber es war einfach zu weit weg.
Okay.
Aber es ist halt, du hast halt bei, das, die Mischung ist halt cool, ne? Du hast bei Linkin Park ganz viele NPCs, also richtiges Mainstream-Publikum.
Ja.
Du hast aber diese ganzen New Metal Alternative Leute, die das damals schon gehört haben, so Anfang 2000er, und das halt auch viel aus dem Hip-Hop-Bereich.
Ey, sie sind einfach larger als jemals zuvor gerade, yeah, oder?
Und wie gesagt, gerade aus dem Hip-Hop-Bereich, gerade Mike Shinoda, der hat ja auch eine Rap-Solo-Platte mal gemacht, und die hatten als Support-Band, eine der Support-Bands war auch irgendein Ami-Hip-Hop-Act aus zwei Brüdern, vergessen wie der hieß. Das kam nicht so richtig an, weil das ist halt, waren halt so die typischen Ami-Rap-Texte, die du eigentlich, wo du eigentlich jedes Wort verstehen musst, dass du es feierst.
Ja.
Und da ist natürlich so ein Volksparkstadion, Mainstream-Publikum, die verstehen.
Ach, die waren Vorgruppe.
Die waren Vorgruppe. Die verstehen nicht so richtig, worum es da geht.
Und sag mal, wie lange haben die gezockt?
Linkin Park?
Mhm.
Zwei Stunden, fünf Minuten.
Krass.
Ja. Auf die Sekunde.
Heftig.
8:55 ging's los, 23 Oberschicht.
Warst du starstruck?
Nee, nicht so wirklich. Ich war einfach nur total beseelt davon, weil es einfach schön war.
Geil.
Und ich mag die neue Platte, ich liebe die neue Platte.
Ja, die ist krass. Und ich war ja nie so der, also ein paar Songs mochte ich natürlich, aber ich war jetzt nie der, der irgendwie so Linkin Park durchpumpt. Aber die neue Platte finde ich auch richtig geil, muss ich sagen.
Ich bin mit der ersten Linkin Park Platte, das war ja glaube ich 2000, die hat mich total gekickt damals.
Ja, es ist krass. Hier, ich habe Michael Lindau mit unserem Booker getroffen, mit Ludwig, nochmal viele Grüße.
Mhm.
Und der hat erzählt, da ging es um die Toten Hosen in Stuttgart. Mhm. Auch so eine 50.000, 60.000 Leute Show. Und er meint von seiner Tochter, ich glaube, die sind 11, 12, 13 alle, die halbe Klasse war da. Und es ist irgendwie so geil, ich meine, wir haben schon oft beschrien und besungen, wie die Leute wieder zu Gitarrenmucke auch Bock haben.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Das ist immer eine Dynamik. Ne? Ich glaube, das ist
irgendwie, finde ich das geil, Digga. So, die Leute haben wieder Bock auf, so Gitarre ist fresh. So, ist geil, Digga, es geht ab.
Ja, das sind, ich meine, du hast da auch auf einmal wieder die Superstars von morgen. Also sowas wie Youngblood oder so. Ich finde Typen super uninteressant, ist überhaupt nicht mein Ding. Oder auch Leute wie Machine Gun Kelly, die ja eigentlich irgendwie aus dem Rap kommen, aber eigentlich irgendwie auch Rockmucke jetzt machen.
Hm,
also es mischt sich halt gerade super,
ja, voll
angenehm.
Ja,
kannst du was mit Youngblood anfangen? Ich gucke mir den immer an und ich finde schon seine, mir gehen schon seine, tut mir voll leid für Fans da draußen, mir gehen schon seine Posen auf den Sack, ist mir irgendwie alles zu viel Getue so und die Songs fühle ich einfach null.
Es gibt ein, zwei gute Songs, glaube ich, die von ihm, ich kann die jetzt gar nicht benennen, es gibt ein, zwei gute Songs. Ich mag natürlich diesen UK-Accent, Digga, damit kriegst du mich.
Ja, mich gar nicht.
Aber als Typ, ich kann das schon verstehen, warum der so ein Star
ist. Ich verstehe es auch.
Ich kann das schon verstehen, aber es...
Mich kickt's halt nicht, aber ich verstehe es total.
Ja, ich bin jetzt auch, ich zerfließe jetzt auch nicht, wenn ich den sehe. Oder
was so. War denn dein letztes großes Konzert? Also nicht irgendwie ein Club, sondern sowas wie Linkin Park, Maiden.
Tatsächlich SDP, als ich da gespielt habe, glaube ich. SDP. Also ich tue mich auch tierisch schwer mit so Großveranstaltungen.
Ich eigentlich auch, aber in den beiden Fällen habe ich es genossen.
Ja, wirklich, nee, das ist irgendwie, ist das jetzt nichts, was mich so reizt. Oh, die spielen Stadion.
Also mich nervt es eher bei diesen Stadien, wenn du zwischendurch mal auf Toilette willst und dann hast du so eine 20 Minuten Kloschlange in so einem HSV-Stadion und dann denkst du, hast Hunger und dann kannst du halt eine Brezel für 6,50 kaufen und es ist alles so... Und du brauchst halt ewig bis zum Parkplatz oder ein Taxi oder die Bahn oder.
Ja, ja.
Oh,
nee, Alter, das kotzt mich alles an. Es ist, ich war jetzt, wo war ich?
Das wird halt zu so einem Halbtages-Event, zu einem Konzert zu gehen.
Ne? Apropos teuer, ich war jetzt an einer Raststätte irgendwo in die Schweiz. Digga, ich habe für einen schwarzen Kaffee aus dem Automaten 5,50 Euro gezahlt. Das ist doch Wahnsinn, echt. Mein Kollege war jetzt in Istanbul am Flughafen.
Das ist aber geisteskrank.
Check mal, wie teuer ein Bier war.
13 Euro?
17,50 Euro.
Ja. Ich kann mich an Istanbul Flughafen erinnern. Wir waren da auch, weil wir warum auch immer über Istanbul nach USA geflogen sind, total bescheuert.
Ja.
Habe ich, glaube ich, auch erzählt. Und ich kann mich noch erinnern, das war hammer teuer. Wo wir bei den Hosen sind, hast du den ersten Song vom neuen Album gehört?
Nee.
Ich habe mich so schlapp gelacht, Alter. Ich dachte, ich höre mir das jetzt mal an, so was die so machen als letztes Album, weil es ist so ein Riesenaufriss, so mit ganz viele neue Songs und dann hinten machen sie auf der zweiten CD oder so auch ganz viele Songs mit anderen, unter anderem Feine Sahne Fischfilet, genau, machen wir komplett im Arsch mit den Hosen zusammen zum Beispiel. Hab ich gecheckt. Aber ich höre mir den ersten Song an und Gesang geht los. Ich so, das ist nicht Campino, das ist Farin. Ich so, okay, ich höre mal weiter, wann singt denn Campino? Campino singt nicht. Farin singt. Ich gucke auf Spotify, wer hat den Song geschrieben? Farin Urlaub. Die haben, und der Song heißt Wir sind die Hosen. Und geil. Der Refrain geht auch Wir sind die Hosen und bla bla bla. Und das ist einfach eine hundertprozentige Farin Urlaub Nummer. Ich habe da ein bisschen gegoogelt, bisschen geguckt, YouTube und so, gibt dann auch so Promo-Clips davon, wo du die Hosen siehst im Studio und das heißt dann die toten Hosen bei der Arbeit, hinten sitzt Campino und Co. sitzen auf der Couch, trinken Kaffee, gähnen, machen nichts und vorne steht Farin vorm Mischpult mit Kopfhörer auf und singt diesen ganzen Song.
Der. Die waren doch auch mal eine Zeit lang immer, dachte man so, oh, die sind nicht so...
Ja, pass auf, ich hab dann weiter recherchiert, ich bin dann in dieses Ärzte-Hosen-Rabbit-Hole eingetaucht und wollte mal wissen, was ist da eigentlich dran an diesem Beef? Und dieser Beef, die schönste Geschichte hat Campino in einem Interview erzählt, wie der geendet hat. Die hatten diesen Beef, ganz, ganz dolle, und dann haben sich die Ärzte ja aufgelöst, Ende 80er.
Ach, das war so lange
her. So lange her, genau, Ende 80er. Und dann waren irgendwie, wie auch immer, die Ärzte haben sich aufgelöst, Campino und Farin waren irgendwie unterwegs. Und haben gesagt, ey, guck mal, Ärzte sind jetzt Geschichte, jetzt müssen wir hier keinen Beef mehr haben und so. Und dann meinte, lass doch jetzt einfach mal zusammen einen schönen Abend haben. Haben sie gemacht und dann meinte Campino, pass auf, ich wette mit dir, ihr haltet keine 5 Jahre durch. Okay, sagt Farin, worum sollen wir wetten? Sagt Campino, 1.000 Mark. Ich sage dir, in weniger als 5 Jahren seid ihr da. Farin sagt, nee, sind wir nicht. In weniger als 5 Jahren waren die Ärzte wieder da, mit Bestien, Menschengestalt, Schrei nach Liebe etc. Und Campino hat es völlig vergessen und findet auf einmal in seinem Briefkasten in der Fanpost bei der Plattenfirma, wo auch immer, einen Briefumschlag mit einem 1.000-Markschein drin und einer kleinen Notiz, du hattest recht. So, Campino hat dann diesen 1.000-Markschein in der Hälfte durchgeschnitten, hat die andere Hälfte Farin zurückgeschickt und hat gesagt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, kleben wir das Ding zusammen und gehen zusammen feiern. Und das war das Ende von dem Beef zwischen Hosen und Ärzte. Alles andere haben die Fans dann aufgebauscht oder es war halt eine lustige Legende.
Das sind ja auch die Bands, Digga.
Also, ja, es ist halt ein Mythos, es ist wie der Mythos Metallica, Guns N' Roses, keine Ahnung.
Das sind die größten...
Aber was für eine Story,
oder? Ja, das ist eine gute Story. Das sind einfach die größten deutschen Punk-Rock-Bands. Abseits, man muss natürlich sagen, ob man die jetzt feiert oder nicht, die Onkelz ist schon auch large, Digga.
Die Onkelz ist für mich... immer so, keine Ahnung, das ist für mich so diese, die Hosen gehen ja schon in dieses Fußballgröl, Deutschrockige und unabhängig von den politischen Hintergründen bei Onkelz ist mir das einfach noch, also rein musikalisch gibt mir das null. Ich kann mit diesem Gröl
für viele
Deutschrock
ist,
nichts anfangen.
Für viele ist ja Onkelz einfach Deutschrock.
Ja, ja. Ne? Aber ich kann mit diesem Mitgröl-Deutschrock-Feeling nichts
anfangen. Und man muss ich glaube, der Fairness gegenüber auch sagen, weil ich weiß das ja selber von mir oder wie ich das miterlebe, viele fühlen sich ja wirklich total auf den Schlips getreten, wenn man ihnen sagt, böse Onkelz sind eine Nazi-Band. Und ich glaube tatsächlich, dass die sich auch schon sehr oft distanziert haben wohl und auch Songs gegen rechts gemacht haben.
Kann ich nicht so sagen, weiß ich nicht.
Kann ich auch nur vom Hören sagen, aber das alles mal beiseite, diesen Diskurs, muss man natürlich schon sagen, dass es natürlich eine riesige Band ist, wenn die spielen.
Ja. Ne? Ja, klar. Also wenn wir nur über Zahlen reden. Aber alle da draußen, hört euch den Song Wir sind die Hosen an von Die Toten Hosen, aber eigentlich gesungen von Farin Urlaub. Ich habe so gelacht, weil er hat ja auch so eine unverkennbare Stimme, wenn er anfängt zu singen.
Ja, das ist ein geiler Einstieg.
Ja, vor allem der erste, nicht irgendein Bonustrack, sondern einfach der erste fucking Song von dem letzten Hosenalbum.
Ja, ist gut.
Also was für ein Power-Move das einfach ist.
Meinst du, es ist ihr letzte Platte und ihr letzte Tour?
Naja, man kann jetzt natürlich sagen, das ist die erste von 1000 Abschiedstouren, wie es ganz viele machen. Aber ich halte die Hosen für so konsequent, dass sie das machen. Ich kenne die ja nicht persönlich, aber so, wenn du so ein Campino, in wie vielen Talkshows habe ich den schon gesehen? Der ist ja ein gern gesehener Talkshow-Gast und hat immer viele gute Sachen zu sagen. Und der wirkt auf mich nicht wie jemand, der unreflektiert nur für Kohle irgendwie jetzt 5 Abschiedstouren hintereinander.
Vor allem brauchen die ja auch einfach alles, nur keine Kohle, Digga.
Ja, aber also ich sehe das auch nicht so. Also das Ganze, wie die das auch aufmachen, die ganze Promo um diese Abschiedstour wirkt für mich super authentisch.
Okay.
So, wann Swiss und die anderen Abschiedstour?
Digga, hoffentlich bald. Ich denke mal, spreche ich allen aus der Seele. Ich sag da hoffentlich bald. Eher früher als später.
Schöner Titel für eine Abschiedstour. Hoffentlich bald.
Hoffentlich bald.
Ja.
Geil, Christian, was steht jetzt was steht in nächster Zeit an bei dir?
Na, wir sind immer noch mit diesem Studioumzug beschäftigt. Ja. Also alle Kisten sind drüben, aber es gibt natürlich noch viel zu verkabeln und so weiter. Und du wirst ja sicherlich demnächst irgendwann mal da sein.
Ja.
Und wir sehen uns ja demnächst auch wieder für Studio-Action hier und da. Mhm. Und das ist gerade so das, was mich beschäftigt.
Geil. Ja, dann Christian,
du musst zum Ballett, ich weiß.
Ich habe jetzt Ballettunterricht und muss dann meine Tochter vom MMA abholen. Traum, ne? Das wäre natürlich mein absoluter Traum.
Die MMA-Fighterin Rosa Meier? Oh,
Digga, Rosa Meier. Es gibt ja diese Deutsch-Türkin, Alina Dalaslan. Bro, die ist so stark, ey.
Wann kämpft eigentlich Vosgröne mal wieder? Weil der ja irgendwie, der ist so ein bisschen weg, der war ja verletzt, aber ich würde so gerne mal wieder sehen, wie er sich jemand ans Bein hängt.
Das ist krass, ne? Alina Dalaslan, ja, wahnsinnige Kämpferin. Bro, 2000er Baujahr. Krass, wirklich. Die hat jetzt auch am Wochenende die hat sich so reingedreht mit einem Schlag, also so eine Backhand oder keine Ahnung, wie man das nennt. Digga, hat der so einen krassen Cut. Und dann sitzt sie danach im Backstage und fragt so, ey, geht's dir aber gut? Also,
naja, natürlich, cooles, ne? Also die,
coole.
Es gibt ordentlich Assi-Fighter, die auch tatsächlich die Attitude, die man im Ring als Real Life wahrnimmt, im Real Life auch leben. Aber meistens ist ja so, dass die Leute sich danach in den Arm nehmen und wissen, sie sind Kollegen und es ist einfach nur ein Sport.
Die ist super, super sympathisch, muss ich echt sagen.
Ich habe ja auch definitiv so ein MMA Guilty Pleasure. Also ich gucke auch irgendwelche alten, vor 25 Jahren MMA-Kämpfe wieder, echt? Irgendwelche Best-Offs und so.
Okay.
Gucke ich gerne.
Ja, Gewalt ist schon, hat schon ihre Berechtigung.
Ja, natürlich.
Christian.
Ja.
Ciao.
Tschüss, Werner.